Wir hören den Predigttext bei Markus 7 in den Versen 1 bis 12, bis 13. Von Reinheit und Unreinheit. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Und er sprach zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lass ihn nicht mehr tun für seinen Vater und seine Mutter. Und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt, und dergleichen tut ihr viel.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Religion ist gefährlich. Das könnte man als Überschrift über diesen Bibeltext setzen, den wir eben gehört haben. Wir legen ja Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt das Markus-Evangelium auf. Und so stoßen wir auch auf solche Texte, die für uns auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Religion ist gefährlich. Diese Parole erinnert natürlich zunächst mal, wenn wir das so hören, an die klassische Warnung der Marxisten oder auch an den militanten Atheismus unserer Tage. Also Karl Marx hat ja bekanntlich gesagt, Religion ist der Geist geistloser Zustände. Sie ist das Opium des Volkes. Und Religion ist das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Na bravo, möchte man sagen. Und Richard Dawkins in seinem berüchtigten Buch Der Gotteswahn, da bezeichnet er Religion als eine Geisteskrankheit und sagt, Religion ist zweifellos eine spaltende Kraft, ein Etikett für Feindseligkeiten und Blutrache. Zitat Ende. Das ist die klassische Religionskritik, die wir kennen. Und umso überraschender, dass wir es heute Morgen mit einer Religionskritik zu tun bekommen, die wir direkt aus dem Mund von Jesus hören. Religionskritik direkt aus dem Mund von Jesus. Und wie Sie gemerkt haben, ohne jede diplomatische Verpackung trägt Jesus das hier vor, ganz unverblümt, ganz direkt, mitten in einer öffentlichen Diskussion. Und das ist auffällig. Auffällig, wie offensiv Jesus gegen diese Vertreter von Religion Position bezieht, wie ungeschützt er sie auch persönlich haftbar macht und wie er diese Leute unter ein Urteil stellt, dass der Prophet Jesaja 750 Jahre circa vorher formuliert hat. Und Sie finden es dann hier zitiert in Vers 6. Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Und damit haben wir eine erste Definition, eine erste Beschreibung dafür, was hier mit Religion gemeint ist. Ihr ehrt Gott mit euren Lippen. Das heißt, Religion ist äußere, formale Ausübung von Gottesverehrung. Das ist zunächst mal die Definition. Religion ist äußere, formale Ausübung von Gottesverehrung. Und weiter, auf der Basis von Lehren, die menschlichen Ursprungs sind. Das fügt Jesus ja hier hinzu, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Äußere, formale Gottesverehrung auf der Basis von Lehren, die menschlichen Ursprungs sind. Das ist hier die Definition von Religion. Und dass man natürlich schnell bei der Frage, wie steht es um meinen persönlichen Glauben? Wo liegt der Unterschied zwischen lebendigem Glauben und dieser von Menschen gemachten Religion, die Jesus bei seinen Gesprächspartnern kritisiert? Die beriefen sich doch auch auf die Bibel unter anderem. Und das fällt schon auf, wenn wir das hier vergleichen, diese Direktheit von Jesus, im Vergleich dazu, wie unendlich geduldig Jesus sonst seinen Zeitgenossen begegnet ist. Erinnern wir uns dran, letzten Sonntag, wie das vorhergehende Kapitel endete, Markus 6, Vers 56. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Er hatte für jeden Zeit. Auch wenn klar war, dass diese Leute ihn größtenteils missverstanden hatten. Er hatte für jeden Zeit. Unendlich geduldig. Und umso mehr fällt die klare Kante auf. Die klare Kante, die Jesus hier gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten zeigt. Und wir fragen uns, warum macht er das? Warum erklärt Jesus deren Religion nicht nur für falsch, sondern in ihrer Wirkung auch für gefährlich? In Lukas 11 sagt Jesus über dieselben Leute, Lukas 11, 52, wehe euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr seid selbst nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollen, habt ihr daran gehindert. Also ihr habt euch selbst den Zugang zur Wahrheit verschlossen, selbst den Zugang zu Gott verschlossen und ihr sorgt dafür, dass andere aber auch nicht rein können. Ihr schadet nicht nur euch selbst, sondern auch den anderen. Und wir müssen jetzt fragen, wer sind die? Die begegnen uns ja nicht das erste Mal im Markus-Evangelium. Die Pharisäer, die sind doch schon aufgetaucht, als Jesus nach der Bekehrung von Matthäus mit denen gegessen hat, mit den sogenannten Sündern und Zöllnern, die so nicht in die normale Gesellschaft reinpassten. Da treten sie auf und sagen, wie kannst du mit denen essen? Oder als er am Sabbat Menschen Gutes getan hat. Die treten auf in Markus 3. Wir erinnern uns noch daran, wenn wir das mitverfolgt haben, sonst können Sie es über die Predigtreihe auch nochmal nachhören, über unsere Homepage, wo es heißt, Markus 3, Vers 2, und sie lauerten ihm auf, ob er diesen Menschen am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und Markus 3, Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten zugleich mit den Herodianern, das waren also die an der Macht teilhatten und mit den Römern paktierten, Rat gegen ihn zu halten, wie sie ihn umbringen könnten. Das sind diese Leute, das sind dieselben Leute. Allerdings, wir hatten auch gesehen, nicht alle Pharisäer waren ideologische Betonköpfe, wie wir sagen würden. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, das war die strengste religiöse Gruppe in Israel. Aber viele von denen meinten es sehr, sehr ernst und wollten wirklich was Gutes bewegen. Sie wollten das Beste für ihre Landsleute. Sie wollten Israel beschützen, auch gegen die liberale Dekadenz der Sadduzäer, die alles Übernatürliche leugneten, die schon damals sagten, gibt keine Auferstehung. Die Pharisäer waren anders. Und Paulus hat ja mal über seine früheren Kollegen geschrieben, Paulus war ja auch ein Pharisäer, in Römer 10, ich bescheinige ihnen, dass sie eifern, aber mit Unverstand. Das könnte man auch über so manchen sagen, er eifert, aber mit Unverstand. Aber dieser Unverstand war gefährlich. Warum? Warum hat Jesus so massiv davor gewarnt? Und ja, warum haben so viele Pharisäer sich verrannt und festgebissen in einer tödlichen Feindschaft gegen Jesus? Darauf lief es ja dann hinaus bei vielen. Markus 7 gibt uns eine entscheidende Antwort. Schildert uns einen öffentlichen Wortwechsel. Die Funktionäre der Pharisäer sind aus Jerusalem gekommen. Das war sozusagen die Nomenklatur der Pharisäer, wenn man so will. Die in Galiläa scheinen etwas milder gewesen zu sein. Aber es ist keine zufällige Begegnung. Sie legen es drauf an. Vers 1. Und es versammelten sich bei ihm, bei Jesus, die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. In Kapitel 3 war die Jerusalemer Delegation auch schon mal da. Die treten hier auf gewissermaßen als religiöser Verfassungsschutz aus der Hauptstadt des Tempels. Und es verdichtet sich der Eindruck, dass sie Jesus und seine Leute systematisch observieren. Immer wieder tauchen sie plötzlich auf in einer kritischen Situation. Der Mann, also Jesus, wird langsam gefährlich für das bestehende System, denn Wenn er weiterhin Gehör bei den Massen findet, dann könnte das zu einer gründlichen Veränderung der religiösen und gesellschaftlichen Verhältnisse führen. Und das ist natürlich das Letzte, was sich die Verwalter und die Nutznießer des alten Systems wünschen können. Also muss man ihn einschüchtern. Am besten, man ertappt Jesus oder seine Gefolgsleute, werden wir gleich sehen, bei einer Handlung, die sich irgendwie als strafbar oder empörend darstellen lässt. Irgendwie als radikal, verfassungsfeindlich, sittengefährdend, was auch immer. Und wenn man keine solche Handlung findet, dann wird eben nachgeholfen. Durch Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Er hat behauptet, er könne den Tempel einreißen, wurde dann über Jesus gesagt. Oder durch falsche Zeugen, wie sie dann im Prozess gegen Jesus aufgetreten sind. Manipulierte Videos oder was auch immer. Und dann steht in Lukas 11, Vers 54 diese Bemerkung. Sie lauerten ihm auf und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, womit sie ihn verklagen können. Genau so geht's. Entscheidend sind ja gar nicht die Fakten, sondern das, was die Mehrheit für die Fakten hält. Und dann kommt es nur noch auf die richtige mediale Vermittlung an. Jede Epoche hat ihre Massenmedien. Es geht nur noch um die Frage, wie kann ich in der Öffentlichkeit ein Bild von Jesus erzeugen, das ihn als gemeingefährlich darstellen lässt, als eine Unperson, der man sich so schnell wie möglich entledigen muss. So läuft das. Und wenn man sich seiner entledigt hat, so war die Rechnung der Pharisäer, dann ist seine Kritik am System der Pharisäer und Schriftgelehrten gleich mit entsorgt. Und das funktioniert im Prinzip bis heute so. Also wer die öffentliche Darstellung und Deutung dominiert, das heißt, wer seine Sicht in führenden Massenmedien durchsetzen kann und möglichst noch als einzig erlaubte Sicht, seine Sicht als einzig erlaubte Sicht und wer diese Sicht nicht teilt, ist schon ein Verfassungsfeind, der hat auch große Chancen, sich in den Köpfen und Herzen und letztlich in den Handlungen der Masse durchzusetzen. Sie in die gewünschte Richtung zu lenken. Der kann Meinungsdruck aufbauen. Und deshalb hat durch die Jahrhunderte hindurch noch jede Diktatur peinlich darauf geachtet, die öffentlichen Informationskanäle resolut zu kontrollieren. Damit das gemeine Volk auch genau weiß, wie es zu denken hat und wie es zu reden hat, welche Wörter es benutzen darf und welche nicht. Nun, durch das Internet ist diese Kontrolle natürlich schwieriger geworden, aber auch da findet man Wege. Und es braucht nicht unbedingt eine Diktatur. Das Römische Reich zur Zeit Jesu war natürlich kein demokratisches Musterländle. Also von wegen das ehrwürdige römische Recht. Aber es war auch noch kein totales Unterdrückungssystem. Das wurde es später erst. Und trotzdem haben es die religiösen Führer in Kooperation mit diesem römischen System geschafft, die Stimmung gegen Jesus zu kippen. Und zwar die Stimmung gegen Jesus so zu kippen, dass die Menge schließlich einen Mörder wie Barabbas in Freiheit sehen wollte und einen Wohltäter wie Jesus ans Kreuz geschrien hat. Das geht. Das kann man machen. Es ist alles eine Frage der Massensteuerung. Und wir müssen uns das vorstellen. Von Markus 7 aus wird es nur noch circa ein Jahr dauern bis zur Kreuzigung. Nur noch ein Jahr. Ist unvorstellbar, wenn man die Bilder von Markus 6 vor Augen hat, wie er die 25.000, also 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder gespeist hat und wie sie begeistert waren. Wir haben uns das ja letzten Sonntag noch mal in Erinnerung gerufen. Rund 25.000 gesättigte Münder. Da ist Jesus auf dem Gipfel seiner Popularität. Und sie wollen ihn zum König machen. Und die Massen rücken ihm nicht mehr von der Seite. Und sie denken, jetzt werden alle sozialen Probleme gelöst und die Römer gleich miterledigt. Aber Jesus verweigert sich ihren Vorstellungen, weil sie zu kurz greifen, weil sie an dem eigentlichen Problem vorbeigehen würden. Und von da an beginnt sein Stern in der Öffentlichkeit langsam zu sinken. Am Tag nach der Massenspeisung, da wollen die Leute nochmal Fortsetzung, da kommen nochmal die Massen, the show must go on. Aber Jesus nutzt die Situation, um den Menschen gründlich vor Augen zu führen, was sie noch viel dringender brauchen als die Lösung ihrer sozialen Probleme, was sie viel dringender brauchen als die Lösung ihrer ökonomischen Probleme. Nämlich sie brauchen Vergebung ihrer Schuld. Sie brauchen persönliche Gemeinschaft mit Gott, das brauchen sie. Und diese Situation wird uns in Johannes 6 geschildert, gewissermaßen am Tag nach der Massenspeisung. Und Jesus sagt, dass Leute, wichtiger ist, dass ihr mir glaubt als eurem Retter, der euch zu Gott bringt. Das braucht ihr. Und von da an, sagt die Bibel, beginnt es zu bröckeln. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 6, Vers 41, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel kommt. Und plötzlich sagen sie, oh, ist dieser nicht Josefs Sohn? Kommt doch hier aus der Nachbarschaft. Und dann steht da in Johannes 6, Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, und damit ist nicht der engste Jüngerkreis gemeint, sondern im weitesten Sinne Leute, die mal eine Zeit lang ihm nachgelaufen sind, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Und aus diesem Anlass, Johannes 6, Vers 66, zogen sich viele seiner Jünger dann zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das ist die Situation. Und dann fragt Jesus seine Leute, und was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Ja, auch in der nächsten Zeit werden sich noch mal beachtliche Menschenmengen ansammeln. Wir werden noch mal von einer Speisung der 4000 lesen demnächst. Aber wir sehen, in den kommenden Monaten wird Jesus dann zunehmend weniger vor Menschenmengen auftreten, sondern sich verstärkt um seine Jünger kümmern und sich dann verstärkt um seine Truppe zu bemühen, sie auszubilden für die Zeit danach. Und in dieser Zeit werden die entschlossenen Gegner von Jesus nicht müde werden, zielstrebig auf die Beseitigung von Jesus hinzuarbeiten. Er oder wir. Und hier in Kapitel 7 treten nun die verantwortlichen Leute wieder auf die Bühne. Sie treten auf die Bühne mit einem Vorwurf, der in unseren Ohren zunächst läppisch klingt, wie eine Lappalie, wie eine Petitesse, aber der bei genauerem Hinsehen Sprengstoffpotenzial in sich birgt. Vers 2. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie sich zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Wie oft haben wir als Kinder darüber gestöhnt, wenn wir vom Spielen reinkamen und uns an den Esstisch setzen wollten und die Mutter dann sagte, erstmal Hände gewaschen. Hat uns nicht immer eingeleuchtet. Manchmal hat meine Mutter auch gesagt, Dreck reinigt den Magen. Das klang dann schon besser. Und den Pharisäern, denen ging es hier nicht um Hygiene oder Schutz vor Bakterien, sondern den Pharisäern geht es hier um Religion, genauer gesagt um kultische Reinheit. Also ungewaschene Hände sind nicht einfach Hände, an denen Staub klebt, sondern Hände, die nicht kultisch gereinigt sind. Man kann sagen, wie der Herr so es gescherre. Auch Jesus hat diese Speisevorschriften nicht eingehalten, lesen wir in Lukas 11. Und Markus, der uns das berichtet, der erklärt seinen Lesern gleich, warum das so brisant ist. Und Sie müssen wissen, Markus schreibt als Jude zu Heiden. Das Markus-Evangelium richtet sich ja zunächst vor allem an Heiden in Rom und Umgebung. Und darum muss er den Heiden erklären, wo hier eigentlich der Konflikt liegt. Und das macht er auch in Vers 3 und 4. Denn die Pharisäer und alle Juden, also das Judentum, alle, die sich dran halten, essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten haben. Das gründlich könnte man auch übersetzen mit einer Handvoll Wasser. Wenn sie nicht zuvor mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. Und Markus sagt, diese Vorschrift steht nicht in der Bibel. Diese Vorschrift steht nicht im Alten Testament. Diese Vorschrift stammt nicht von Gott. Aber diese Vorschrift gibt es wo? In den Überlieferungen der Ältesten. Und das ist der erste Punkt. Was sich dort findet, in diesen Überlieferungen der Ältesten, in der Tradition, das ist für die Pharisäer genauso verbindlich, genauso unaufhebbar, genauso unkritisierbar wie die Bibel selbst. Und hier haben wir das erste Kennzeichen von Religion. Und das erste Kennzeichen, das Religion zur Gefahr für den Menschen werden lässt. Erstens, Religion vertauscht Gottes Wort mit menschlicher Tradition. Das ist das Erste. Wenn Sie mitschreiben. Religion vertauscht Gottes Wort mit menschlicher Tradition. Und die Pharisäer bieten ein plastisches Beispiel dafür. Hände waschen, das heißt nicht, dass sie mit ihren Händen minutenlang durchs Wasser gefahren sind, sondern da genügte oft schon, wie gesagt, eine Handvoll Wasser, so kann man das übersetzen. Das Wort, was da steht, hier gründlich oder eine Handvoll Wasser, kann man auch wörtlich übersetzen mit der Faust. Das heißt, sie haben ihre Hände zu einer Art offenen Faust geformt und dann wurde das Wasser, dieser kleine Wasserstrahl, da reingegeben, sodass er möglichst weite Teile der Hand bedeckte. Manchmal hat man das auch noch so verrieben, damit es überall hinkam. Das genügte schon. Es ging nicht darum, wirklich etwas zu waschen, sondern es ging um diesen symbolischen Akt. Und das ist dann später im Talmud, in dieser jüdischen Gesetzessammlung, nochmal aufgezeichnet worden. Und da heißt es: Gesegnet bist du, o Herr, König des Universums, der uns durch seine Gesetze heiligt und uns befiehlt, die Hände zu waschen. Aber warum? Was sollte damit ausgedrückt werden? Das Vorbild war im Alten Testament die Waschung der Priester. Denen hatte Gott das gesagt. Das stand in der Bibel. Die sollten sich zum Zeichen dessen, dass wir alle Vergebung brauchen, vor ihren priesterlichen Tätigkeiten, bevor sie die Opfer brachten, die Hände waschen. Und damit sollte ausgedrückt werden, wir brauchen es, dass wir von Schuld gereinigt werden. Aber, und jetzt kommt's, was das Alte Testament, also was Gott für die Priester vorschreibt, das fordern die Rabbis nun für alle Gläubigen, für alle Juden. Und das beschränkte sich nicht auf die Hände. Vers 4, es ging auch um die Körperwaschung, also da haben die so Tauchbäder dann gemacht. Wenn sie vom Markt kommen, dann essen sie nicht erst, sondern gehen erstmal in die Badewanne, weil es da Heiden gab. Durch die Begegnung mit Heiden hätte man sich kultisch verunreinigen können. Und dann muss man das Essen natürlich und das Trinken auch in irgendwelchen Bechern, Krügen und Gefäßen unterbringen. Die wurden auch entsprechend gereinigt und teilweise auch die Polster, also die Sitzgelegenheiten. Das war alles sehr aufwendig. Das waren alles äußere Regelungen, die die spirituelle Reinigung garantieren sollten. Und die Pharisäer haben es so gelehrt, sie haben gesagt, wer ein echter Jude sein will, wer ein echter Gläubiger sein will, wer wirklich von Gott angenommen sein will, der muss das machen, sonst hat er keinen richtigen Glauben. Und man fragt sich, woher nehmen sie die Autorität? Jesus sagt, woher sie die nehmen, von der Überlieferung der Ältesten, von der Tradition. Was die Tradition lehrt, ist genauso verpflichtend wie das, was die Bibel lehrt. Und Sie finden diesen Ausdruck hier mehrfach in diesem Text, in Vers 3, weil sie die Überlieferung der Alten halten, Vers 5, nach der Überlieferung der Alten, Vers 7, Menschengebote, Vers 8, ihr haltet die Überlieferung der Menschen ein, Vers 9, um eure Überlieferung festzuhalten, und in Vers 13 noch einmal, das zieht sich durch. Sie müssen wissen, für die Juden waren diese Überlieferungen, diese Zusatzgesetze, die die Menschen darum gebaut hatten, gesammelt in der sogenannten Mishnah. Mishnah heißt übersetzt am besten Wiederholung. Da wurde das immer wiederholt und immer wieder in Erinnerung gebracht. Das war sozusagen die Lehre der Rabbinen, zunächst mündlich überliefert. Daraus wurde dann später, das bildete die Basis des Talmud. Und später hat man dann gemerkt, als der Tempel zerstört wurde nach 70, wir müssen es langsam mal verschriftlichen, damit wir es festhalten können. Und etwa um 220 nach Christus war die Mishnah dann auch verschriftet, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und in dieser Mishnah wird schon gesagt, das ist verbindlich, Leute. Ihr haltet euch nicht dran. Da gibt es folgende Formulierung, zitiere. Wen taten sie in den Bann? Eliasa ben Enoch, weil er Zweifel gesät hatte an der Tradition der Ältesten bezüglich der Reinigung der Hände. Zitat Ende. So, das heißt, sie haben ihn in den Bann getan, denn er hat es gewagt, diese Tradition anzuzweifeln. Und wehe dem, der das tut. Wo war das Problem? Warum hat Jesus das so ernst genommen? Warum konnte es schaden, wenn die Jünger sich an rituelle Waschungen hielten? Jesus erklärt das. Schauen Sie mal in Vers 8, da sagt er, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Nochmal Vers 9, ihr verwerft das Gebot Gottes, um eure Überlieferung einzuhalten. Und Vers 13, ihr habt eure Überlieferung weitergegeben und damit das Wort Gottes aufgehoben. Verstehen Sie, das ist der Punkt. Was als Ergänzung zu Gottes Wort dazukommt, erweist sich am Ende als Konkurrenz zu Gottes Wort. Ist doch klar, wer der Mishnah die gleiche Autorität zugesteht wie dem Wort Gottes, der stellt sie im Ergebnis über das Wort Gottes. Weil die Mishnah sagen darf, was gilt und was nicht. Und dann entscheidet letztlich die menschliche Tradition darüber, wie Gottes Wort zu verstehen sei. Und das konnten sie auch an der Predigt der Rabbis zeigen. Die waren immer dicht gespickt mit Zitaten aus der Überlieferung der Ältesten. Also aus dem, was wir heute im Talmud nachlesen können, in der Mishnah nachlesen können. Und deswegen hatten sich die Leute ja gewundert über die Predigt von Jesus. Da haben sie ja nach der Bergpredigt gesagt, er lehrt ganz anders als die Schriftgelehrten. Er lehrt wie einer, der Vollmacht hat. Also wie einer, der selber Vollmacht hat und der nicht ständig sich auf irgendwelche anderen Quellen berufen muss. Und man hat diese menschlichen Traditionen sehr hoch gehalten. Im Jerusalemer Talmud heißt es zum Beispiel, die Worte der Schriftgelehrten sind kostbarer als die Worte des Gesetzes, also das Gesetz der Bibel. 5 Bücher Mose. Und es ist eine größere Schuld, die Bestimmungen der Schule des Rabbi Hillel zu übertreten, als die Worte der Schrift. Religion vertauscht Gottes Wort mit menschlicher Tradition. Und das gibt es bis heute. Und das ist zum Beispiel auch das klassische Kennzeichen der römisch-katholischen Kirche. Die kennt auch solche Traditionen der Ältesten zusätzlich zur Bibel. Das sind nämlich die Entscheidungen der Konzilien und des päpstlichen Lehramtes. Und die sind genauso mindestens zu glauben, wie das, was die Bibel sagt. Die katholische Kirche hat das im sogenannten Katechismus der katholischen Kirche zusammengefasst. Das ist gewissermaßen der Talmud des Katholizismus. Und da finden Sie auf hunderten von Seiten Bestimmungen, die einzuhalten sind. Und zum Beispiel wird da vieles gesagt, was im krassen Gegensatz zur Bibel steht. Etwa Merksatz 411 über Maria. Maria wurde von jeglichem Makel der Erbsünde bewahrt und beging durch eine besondere Gnade Gottes während ihres ganzen Erdenlebens keinerlei Sünde. So steht's im katholischen Katechismus, und so muss das jemand glauben, der ein wirklicher, echter, treuer Katholik sein will. Obwohl die Bibel genau das Gegenteil sagt, dass alle Menschen Sünder sind. Nur ein Beispiel. Und hier wird auch die Autorität weggeschoben von der Bibel hin zur menschlichen Tradition. Und die Kirche entscheidet dann über die Auslegung der Schrift. Manche Leute haben ihre Gemeindeordnung fast wie so eine Tradition der Ältesten eingeführt. Sie schreiben da bestimmte Dinge fest und sagen, wenn du das nicht einhältst, was in unserer Gemeindeordnung steht, zum Beispiel über Kleidung oder über bestimmte Alltagsgestaltung, dann bist du kein echter Christ. Das sind genau die Satzungen der Ältesten, die sich an die Stelle des Wortes Gottes schieben. Und das ist das erste Merkmal, an dem Jesus die Gefahr der Religion aufzeigt. Sie vertauscht Gottes Wort mit menschlicher Tradition. Ja, gibt es nicht auch gute Traditionen, die man erhalten muss? Natürlich gibt es die. Haben die Reformatoren nicht auch Traditionen gebildet, also zum Beispiel Bekenntnisse? Großer Katechismus von Luther oder Heidelberger Katechismus oder was auch immer. Ja, richtig, haben sie gemacht, aber wo liegt der Unterschied? Die Reformatoren haben alle anderen Überlieferungen der Bibel untergeordnet und haben gesagt, alles muss geprüft werden. Alle Katechismen stehen immer wieder zur Disposition. Und wenn wir merken sollten von der Bibel her, dass da was falsch ist, dann müssen wir die Katechismen ändern. Und das ist immer schon gefährlich, wenn jemand den Katechismus häufiger zitiert als die Bibel. Die Schrift reicht, haben die Reformatoren gesagt, und andere Schriften können das hilfreich sozusagen verdeutlichen. Aber Luther hat gesagt, man müsse mit aller Lehrer Schriften zur Bibel laufen und all da Gericht und Urteil über die anderen Schriften holen. Denn die Bibel ist allein der rechte Lehenherr, also der rechte Chef und Meister über alle Lehre und Schrift auf Erden. Zitat Ende. Alle anderen Texte müssen sich der Bibel unterwerfen. Die Bibel ist die Königin. Alle Gemeindeordnungen müssen an der Bibel geprüft werden. Alle Bekenntnisse müssen an der Bibel geprüft werden. Sie spricht das letzte Wort. Und wenn bestimmte Traditionen sich verselbstständigen, dann haben sie immer die Tendenz, uns letztlich von der Bibel wegzuziehen. Und das führt uns zur zweiten Gefahr. Religion vertauscht Gottes Wort mit menschlicher Tradition. Und damit stürzt sie uns in eine zweite Gefahr. Religion vertauscht Wahrheit mit Lüge. Religion vertauscht im Ergebnis Wahrheit mit Lüge. Nicht jede Tradition für sich genommen ist Lüge. Nicht jede Tradition ist schädlich. Manche Tradition ist durchaus hilfreich und erhaltenswert. Aber dort, wo sie sich von der Bibel löst, wo sie sich von der Bibel emanzipiert, wo sie sich über die Bibel erhebt, wo sie sich der Prüfung durch die Bibel entzieht, da treibt uns die Tradition in die Lüge, in den Irrtum, und letztlich in schuldhaftes Verhalten hinein. Religion vertauscht Wahrheit mit Lüge. Und was Jesus hier in Vers 9 sagt, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. An wie vielen Stellen erleben wir das heute, dass im Namen etwa der Kirche Gebote Gottes verworfen werden? Etwa dort, wo praktizierte Homosexualität als eine von Gott anerkannte Auslebungsmöglichkeit der Schöpfung dargestellt wird, als durchaus von Gott gewollt, durchaus zu segnen. Dort, wo Abtreibung mit christlicher Scheinbegründung für eine legitime Option gehalten wird. Oder dort, wo man in kirchlichen Dokumenten interreligiöse Zusammenarbeit fordert und sagt, Allah ist letztlich derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Obwohl das für den, der wirklich weiß, wer Allah sein soll nach dem Koran, klar ist, dass das nicht geht. Allah hat keinen Sohn. Allah kennt keine Gnade in dem Sinne wie der allmächtige Gott der Bibel. So, und trotzdem beruft man sich auf Überlieferung und sagt, wir machen das aber. Wir haben das und das theologische Positionspapier. Das ist unsere Überlieferung. Wir berufen uns auf bestimmte Philosophien, auf bestimmte Weltanschauungen. Manche berufen sich auch einfach auf den Zeitgeist als eine legitime Überlieferung und sagen, heute kann man das so nicht mehr festhalten, was die Bibel sagt, weil inzwischen sich viele Dinge geändert haben. Und da überall ersetzt die menschliche Meinung Gottes Wort. Und wo das geschieht, verdrängt früher oder später die Lüge die Wahrheit. Und Jesus belegt das mit einem Beispiel, das alle Zuhörer kannten. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieses Textes, nämlich Verse 9 bis 13. Er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Und dann kommt das Beispiel, denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so. Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihegabe bestimmt, nämlich für den Tempel, ist, was dir von mir zugute kommen sollte, also zum Beispiel Versorgungsgelder, dann gestattet ihr, ihr Pharisäer, ihm auch fortan nicht mehr irgendwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Das war damals offensichtlich verbreitet. Einerseits gab es das eindeutige biblische Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du hast eine Verantwortung, dich um deine Eltern zu kümmern. Ihr aber macht es anders, viele von euch. Und ihr begründet das mit eurer Überlieferung. Und dann sagt ihr, Korban, das war ein hebräisches Wort, vielleicht mit einem syrischen Anklang. Und das hieß so viel wie Opfergabe, Darbringung an Gott. Es soll Gott gehören. Und mit diesem Wort konnte der Jude ein Gelübde ablegen, das dann laut 4. Mose 30 nicht mehr aufgelöst werden durfte. Und wenn er dann sagte, Korban, war das Geld oder der Sachwert oder das Grundstück oder was auch immer umgewidmet. Und es durfte unter keinen Umständen mehr seinen Eltern zukommen, obwohl es möglicherweise mal für ihre Altersversorgung gedacht war. Korban, dem Tempel gewidmet, als Opfergabe. Und das war eine brutale Konsequenz für die Eltern. Die konnten von ihrem Kind jetzt keinerlei Unterstützung mehr bekommen. Die kriegten kein Geld mehr, kein Vermögen. Die wurden nicht mehr mit Sachmitteln versorgt. Man durfte auch damit ihre Pflege für die Zukunft nicht mehr irgendwie regeln. Alles gehörte ohne Vorbehalt dem Tempel und durfte nicht mehr zurückgenommen werden. Und die pharisäische Rechtsprechung berief sich auf die Überlieferung der Ältesten und in solchen Fällen bestätigte sie das. Nein, sagt auf keinen Fall zurück an die Eltern. Ihr gestattet ihm fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder für seine Mutter zu tun. Das war brutal für die Eltern. Und Jesus sagt, mit dieser Auslegungstradition hebelt ihr das göttliche Gebot auf, dass Gott gesagt hat, ihr sollt die Eltern ehren. Ihr sollt euch um die Eltern kümmern. Ihr habt eine Verantwortung für die Eltern, solange sie leben. Und dabei berief man sich dann auch noch auf 4. Mose 30. Das stand dann wieder in der Bibel. In 4. Mose 30 steht, nur mal zur Erinnerung, 4. Mose 30, Vers 3, wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet, so soll er sein Wort nicht brechen. Und so haben die Pharisäer argumentiert. Die haben gesagt, hast Korban gesagt, bitteschön, in der Bibel steht doch 4. Mose 30, du sollst deinen Eid nicht brechen. Und so stellte man dieses Gebot von 4. Mose 30 in den Dienst eines falschen Anliegens. Das wäre genauso, als wenn jemand gelobt hätte, eine Bank auszurauben. Ja? Und dann würden die sagen, ja sorry, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich sonst mein Gelübde breche. Das ist die Logik, die hier waltet, verstehen Sie? Und so wird die Wahrheit trickreich in den Dienst der Lüge gestellt und letztlich durch die Lüge ersetzt. Das passiert bei Religion. Und jetzt kommt das Wichtigste. Nämlich am Ende die Frage, wie kann es sein, dass sich jemand auf so ein Lebenskonzept einlässt? Wie kann das sein? Das waren schlaue Leute, die Pharisäer. Wie kann das sein, dass jemand diese Form von Religion leidenschaftlich verteidigt und darauf sein eigenes Leben baut? Wie kann das sein? Die haben ja wirklich gehofft, damit durchzukommen. Die haben ja damit nicht gesagt, ja, wir führen die Leute jetzt mal alle bewusst an der Nase herum. Wie kann das sein? Jeder Religionspraktizierer hofft ja mit seiner Religion am Ende erfolgreich zu sein, sonst würde er es ja nicht machen. Der glaubt ja, er kommt damit wirklich durch. Es hilft seinem Leben, es rettet ihn vielleicht sogar. Und schauen Sie, hier liegt die größte Gefahr der Religion. Sie hilft dem, der sie ausübt, dabei eine Fassade zu errichten. Einen bestimmten Lebensstil aufzubauen und zu kultivieren. Und dieses Gebäude, diese Kulisse, diese Fassade, die er damit aufbaut, gibt ihm eine falsche, trügerische Sicherheit. Und diese Fassade hält er für die Wirklichkeit und er denkt, es ist alles in Ordnung. Ich habe ja meine Religion. Und das sagt Jesus mit diesem Zitat aus dem Propheten Jesaja in Vers 6. Er beantwortet und sprach zu ihnen trefflich, hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, nämlich Jesaja 29, Vers 13. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, also mit ihrer äußeren Fassade, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das ist jetzt das Entscheidende. Das ist die größte Gefahr der Religion, die Jesus hier aufzeigt. Erstens, sie vertauscht Gottes Wort mit menschlicher Tradition. Zweitens, sie vertauscht Wahrheit mit Lüge. Und drittens, und das ist das Gefährlichste, sie vertauscht Herz mit Fassade. Herz mit Fassade, man könnte auch sagen Wirklichkeit mit Täuschung. Die verehren ja Gott dabei bei Jesaja. Die feiern ja wirklich Gottesdienst. Die praktizieren ja wirklich religiöses Leben. Also wir haben das ja in der Lesung von Bruder Donda gehört. Die Leute, an die sich Jesaja wendet im 8. Jahrhundert vor Christus, die haben ja zum Teil sogar die richtige Praxis gehabt. Die haben keine Götzen angebetet, sie haben ihre Lieder für Gott gesungen, sie haben ihre Altäre auf Gottes Altar gebracht. Sie haben sich ja zum Teil sogar nach dem echten Gebot Gottes gerichtet und nicht nur nach den menschlichen Überlieferungen. Und trotzdem sagt Gott zu ihnen, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? Ich bin der Brandopfer von Wittern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Wenn ihr kommt, um vor meinem Altar zu erscheinen, wo ist der Fehler? Wo ist das Problem? Das Problem wird in Jesaja 29 benannt. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und Jesus sagt, vergeblich verehren sie mich, auch so ähnlich steht es bei Jesaja, weil sie die Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Überlegen Sie mal, Jesus sagt, Leute, es bringt euch nichts. Es ist vergeblich. Warum? Weil es nur mit den Lippen geschieht und nicht von Herzen. Es ist nur das Abspulen einer äußeren Form. Das Abspulen einer Tradition, das Abspulen eines Rituals, das Abspulen einer Pflichtübung, vielleicht das Abspulen einer lieben Gewohnheit. Aber es geschieht ohne innere Überzeugung. Es geschieht ohne persönliche Hingabe an den Herrn. Es geschieht ohne Liebe zu ihm. Es geschieht ohne persönliches Vertrauen zu Gott. Es geschieht ohne wirkliches Gebet. Es geschieht ohne eine persönliche Beziehung zu Gott. Ein Pharisäer, beziehungsweise einer, der so denkt, würde nie das von Herzen singen, was wir vorhin gesungen haben. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Und das ist hier genau das Gegenteil. Und darum wird aller Gottesdienst wozu? Er wird zu einer leeren Formalität, sagt Jesus. Weil ihr den Inhalt gar nicht mehr von Herzen verstehen könnt als Botschaft von Gott. Bei Jesaja ist das ja sogar noch der richtige Inhalt. Da sind es ja noch nicht mal die Tradition der Ältesten. Und hören Sie mal, wie das in Jesaja 29 Gott den ausrichten lässt. Alle Offenbarung, also alle echte Offenbarung von Gott, ist für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dies einem gibt, der lesen kann und sagt, ihm liest das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Gottes lebendiges Wort ist verschlossen für euch, weil ihr Gott nicht von Herzen erkennen wollt und weil ihr ihm nicht vertraut. Und das zitiert Jesus jetzt gegenüber den Pharisäern. Und er sagt, Leute, was Gott über diese Vorfahren von euch gesagt hat, die sich auf das äußere Praktizieren von Religion verlassen haben, das gilt für euch erst recht. Nur eure Basis ist noch kümmerlicher. Ihr verlasst euch sogar auf Lehren und Gebote, die von Menschen gemacht wurden. Und ihr bildet euch ein, mit dem Einhalten eurer Regeln auf der sicheren Seite zu sein. Ihr bildet euch ein, auf der sicheren Seite zu sein. Und all das macht ihr mit gutem Gewissen. Warum? Warum? Weil euer Herz fern ist von dem lebendigen Gott. Ihr wollt nicht wirklich von ihm abhängig sein. Ihr wollt euch nicht wirklich von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Ihr kennt gar nicht mehr diese Ehrfurcht, die Jesaja vor Gott hatte, als er ihm da in dem Tempel begegnet und sagt, Herr, ich kann mit meiner Sündigkeit nicht vor dich treten. Wer bist du, Gott und ich, Mensch? Dies kennt ihr gar nicht. Ihr behandelt Gott wie einen Religionsverwalter. Ihr betet nicht mehr, was David betete in Psalm 51, Gott sei mir Sünder gnädig, ich erkenne doch meine Missetat, bitte vergib mir. Das könnt ihr gar nicht mehr beten. Denn in dem Moment, wo ihr diese Diagnose begreifen würdet, dass ihr Sünder seid, dann wäre die Fassade ja weggerissen. Und ihr könnt auch gar nicht mehr jubeln mit Psalm 103, was der heutige Wochenspruch ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und was hat er dir denn Gutes getan, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt deine Gebrechen? Ihr könnt das gar nicht mehr beten. Ferguson hat seinen Kommentar über diesen Bibeltext überschrieben mit den Worten Man without grace, Männer ohne Gnade. Und nicht, weil die gnadenlos waren, sondern weil sie überzeugt waren, keine Gnade zu brauchen. Weil sie überzeugt waren, keine Gnade zu brauchen. Sie hatten ja ihre Überlieferungen, sie hatten ja ihre Regelungen, sie hatten ja ihre Leistungen, sie hatten ja ihr vermeintlich so frommes Leben. Und sie waren viel zu sicher und zu stolz, um Gott um seine Gnade anzubetteln. Und Jesus sagt, ihr tragt eure menschlichen Überlieferungen und die Zitate der Rabbis für euch her. Oder uns würde er sagen, ihr tragt eure humanen Gedanken von Moral und von Nächstenliebe und von Frömmigkeit für euch her. Ihr tragt eure Kirchenmitgliedschaften für euch her oder eure Gemeindebeteiligung, eure Spendenquittung, eure guten Werke. Ja, ihr betreibt Gottes Verehrung mit Lippen. Das ist eine äußere, formale Ausübung von Gottes Verehrung. Aber Jesus sagt, ihr seid Heuchler. Heuchler. Und Heuchler damit, das ist nicht einfach oberflächlich gemeint im Sinne von, naja, ihr wollt eben vor den Leuten besser dastehen, sondern das Wort, das dort steht, heißt im Griechischen Hypokrites. Und im älteren Griechisch waren das eigentlich Schauspieler. Die trugen Masken, die einen bestimmten Charakter darstellten. Das heißt, sie spielten vor den anderen eine Rolle, die sie selber nicht waren und die nicht der Wirklichkeit ihres Lebens entsprach. Das waren Heuchler. Leute, die professionell eine Maske vor sich trugen und eine Rolle spielten, eine Persönlichkeit darstellten, die sie selbst nicht waren. Und das war die Not der Pharisäer. Sie stehen vor den Menschen anders da, als es ihrer Wirklichkeit vor Gott entspricht, als es ihrem Herzen entspricht. Ihre Worte sind andere, ihr sind leere Formeln. Es ist eine Täuschung. Sie haben Gott nicht wirklich erkannt. Sie haben ihm ihr Leben nicht wirklich hingegeben. Das ist das Problem. Ich muss an den berühmten Theologen Paul Tillich denken, der ein ungemein intelligenter Denker war und zugleich aber ein krasser Vertreter der Bibelkritik und der einfach bestimmte Voraussetzungen seines Denkens nie bereit war, auf den Prüfstand zu stellen. Und wir dann in Chicago auf Einladung der Universität dort 2 Stunden über das Thema Auferstehung sprach, vor über 1000 Zuhörern und die Behauptung vertrat, die Auferstehung Jesu habe niemals wirklich stattgefunden und die Evangelien wollten gar nicht als Bericht über ein echtes Ereignis verstanden werden. Und nach dem Vortrag gab es dann die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Nach diesem gelehrten Vortrag oder pseudo-gelehrten Vortrag teilweise. 30 Sekunden Stille. Und dann erhebt sich ein älterer Prediger mit schlohweißem Haar und dunkler Hautfarbe und die anderen blicken erstaunt auf. Und dieser Prediger greift in seine Tasche, die er mitgebracht hat, und holt einen Apfel heraus. Der beißt einmal kräftig hinein. Und dann sagt der Herr Professor Tillich, und wieder beißt er hinein, ich möchte Ihnen eine einfache Frage stellen. Ich habe leider nicht so viele Bücher gelesen wie Sie. Ich kann das Griechische nicht so flüssig übersetzen wie Sie. Ich bemühe mich, ich kann es aber nicht so wie Sie. Wieder ein Bissen, bis der Apfel irgendwann aufgegessen war. Professor Tillich, alles, was ich von Ihnen wissen möchte, ist dieses. War dieser Apfel, den ich gerade gegessen habe, war er bitter oder war er süß? Und Professor Tillich stockt für einen Moment und antwortet dann sehr korrekt, wie es so seine Art war. Sir, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich Ihren Apfel nicht gekostet habe. Und der weißhaarige, alte Prediger antwortet mit ruhiger, fast trauriger Stimme. Und genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Ganz sicher stand er da und sagte das. Genauso wenig haben sie meinen Jesus gekostet. Das heißt, sie kennen ihn nicht. Sie haben nicht zu ihm gebetet. Sie haben ihm nicht ihr Leben anvertraut. Es wird berichtet, daraufhin sei eine lähmende Stille eingetreten und plötzlich brauste lauter Beifall auf. Und Professor Tillich soll nur noch ein kurzes Dankeschön gemurmelt haben und dann den Hörsaal eiligst verlassen haben. Genauso wenig haben sie meinen Jesus gekostet. Das heißt, du kennst meinen Jesus nicht. Denn würdest du ihn kennen, dann könntest du niemals behaupten, dass er nicht auferstanden ist von den Toten. Du würdest wissen, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Du würdest seinem Wort glauben. Du würdest ihn lieben. Du kennst meinen Jesus nicht. Das war das Problem der Pharisäer. Genau das war das Problem. Sie kannten Gott nicht. Das Problem war nicht, dass sie besonders arrogant gewesen wären. Das waren nur irgendwelche Folgen und jeder hat da so seine eigene Art. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, sie kannten Gott nicht. Und deswegen kannten sie am Ende auch, hatten sie keinen Zugang zu Gottes Sohn, zu Jesus. Sie hatten die Tür zugemacht. Und dabei bemerkten sie nicht, dass alles vergeblich ist, Vers 7. Vergeblich, man kann das auch übersetzen mit umsonst. Es ist umsonst, weil ihr euch auf menschliche Vorstellungen von Religion verlasst, sagt Jesus. Vergeblich verehren sie mich, weil sie die Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und weil ihr der Fassade, die ihr mit euren äußeren Worten und mit eurer äußeren Religiosität aufgebaut habt, selber glaubt. Verstehen Sie, das ist das Schlimmste. Das ist das Gefährlichste an aller Religion, dass sie den, der sie praktiziert, über seinen eigenen Zustand täuscht. Das ist das Gefährlichste an aller Religion. Und deswegen wird Jesus im nächsten Abschnitt, zu dem wir dann demnächst kommen, ab Vers 14 nochmal sagen können, was eigentlich in unserem Herzen los ist. Die Religion verharmlost unseren Zustand in unserer Beurteilung. Schauen Sie mal, wenn der Talmud zum Beispiel lehrt, wer immer im heiligen Land lebt, seine heilige Sprache spricht, seine Speise in Reinheit zu sich nimmt, also unter Einhaltung der Waschung, und wer das Schema Israel morgens und abends betet, der darf sich des ewigen Lebens gewiss sein. Pure Täuschung. Und man glaubt, mit seiner Religion sicher zu sein. Die Pharisäer saßen fest in ihrer Religionsfalle. Bis heute. Denn sie vertauschten Gottes Wort mit menschlicher Tradition. Sie vertauschten Wahrheit mit Lüge. Und sie vertauschten das Herz mit der Fassade, die Wirklichkeit mit der Täuschung. Und darum waren sie eben in der Gefahr, auch für andere zu einer Täuschung zu werden. Jesus sagt, ne, Lukas 11, ihr habt den Schlüssel nicht mehr, aber ihr habt auch damit für andere das Tor zugeschlossen und lasst sie nicht rein. Und sie glauben euren Verharmlosungen. Wie viele Beerdigungspredigten werden Woche für Woche, Land auf und Land ab, in deutschen Friedhofskapellen gehalten, wo Pastoren mit einem Talar an das Pult treten und sagen, Gott nimmt sowieso alle Menschen in den Himmel auf, wenn sie sich nur treu zur Kirche halten oder wenn sie mal ein Gebet sprechen oder wenn sie ansonsten keinen umbringen oder so. Wie viel verharmlosende Predigten die Religion verkündigen und zur schrecklichen Folge haben, dass sie den Menschen suggerieren, es sei eigentlich alles in Ordnung und sie müssen sich keine Sorgen machen, darüber möglicherweise einem heiligen Gott zu begegnen, der Rechenschaft über ihr Leben fordert. Das ist die Vertauschung von Herz und Fassade. So geht es bis heute. Aber es gibt Hoffnung für Pharisäer. Und das will ich Ihnen am Schluss noch sagen. Es gibt wunderbare Lebensberichte von Pharisäern, die aus dieser Religionsfalle wieder rauskommen durften. Es gibt eine ganz großartige Sammlung unter dem Titel Die Weisheit ruft Zeugnisse von Rabbinern, wo Rabbiner berichten, wie sie diese Täuschung durchschauen durften. Und wie sie erkannt haben, dass sie Jesus brauchen. Aber das gilt nicht nur jüdischen Pharisäern, das gilt auch heidnischen Pharisäern. Wir müssen alle aus dieser Täuschung auswachen, aus dieser Religionsfalle. Und der berühmteste von allen Pharisäern, und mit dem schließe ich deshalb, ist wohl Paulus. Paulus hat diese Religionsfalle, in der er selber festsaß, mit der für ihn so typischen Radikalität ja beschrieben. In Philipper 3. Wo Paulus nochmal zurückblickt auf seine Zeit, wo er genauso gedacht hat. Wo er glaubte, weil er die Regeln einhält, darum sei vor Gott alles klar. Und er sagt im Rückblick, Philipper 3, wenn ein anderer meint, er könne auf sein Fleisch vertrauen, also auf seine äußere Religion vertrauen, kann man auch sagen, ich vielmehr, ich war beschnitten am achten Tag, also wie das Gesetz es vorschreibt, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Blick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Blick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Ich war so eifrig, dass ich mitgeholfen habe, die Leute von Jesus zu verfolgen. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. Habe mich bemüht, alles einzuhalten. Aber dann ist er Jesus begegnet. Und dann hat er verstanden, dass er in einer Falle sitzt. Weil das, was er bringt, vor Gott nicht genügt. Und dann sagt er, aber was mir Gewinn war in meinem früheren Leben, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich das alles eingebüßt habe, alles, worauf ich mich vorher verlassen habe. Und dann kommt dieser Satz, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus sagt, von jetzt aus betrachtet hat das, was ich da tat mit den Überlieferungen der Ältesten und was ich tat mit meiner vermeintlichen Einhaltung der Gesetze, es war Dreck, weil es mich nicht retten konnte. Es war gut gemeint, aber es war im Hinblick darauf, mein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen, Dreck. Und Paulus verwendet hier ein ganz krasses Wort, das auch nicht jugendfrei ist, Skybala, das heißt eigentlich Kot. Das heißt, das beschreibt die Ausscheidungen. So, das war es. Ich habe mich auf etwas verlassen, was mich niemals retten konnte. Aber ich habe Jesus gefunden. Und darum bin ich so, so froh, dass ich ihn jetzt habe und dass diese Täuschung meines Lebens aufgeflogen ist. Und dass ich ihn jetzt von Herzen und mit meinem Verstand glauben darf. Und dass ich weiß, wie sehr ich ihn brauche. Und dass ich mich auf nichts und niemand anderen mehr verlassen will als auf Jesus. Und nicht auf meine Religiosität und nicht auf meine guten Taten und was auch sonst immer. Sondern nur noch auf Jesus. Und auch da hätte Paulus sich bei Jesaja schon informieren können. Jesaja 64, Vers 5. Da sagt es der Prophet bereits, alle unsere Gerechtigkeit, damit meint er alle unsere religiöse Gerechtigkeit, alles, wo wir versuchen, religiös eine Fassade aufzubauen, sagt Jesaja, ist wie ein beflecktes Kleid. Jesaja 64, Vers 5. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, wie ein besudeltes Kleid. Und er fährt fort, wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Wir haben keine Chance. Unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Und es kommt alles darauf an, dass wir den Fels in der Brandung finden, wie Paulus ihn fand. Dass wir erkennen, keine Religion kann uns retten. Mit der Religion, wenn wir uns auf sie verlassen, werden wir in die Hölle gehen. Nur Jesus, der Sohn Gottes, er allein kann uns retten. Weil er alles für uns getan hat. Weil er die Strafe für unsere Schuld getragen hat, als er dort hingenommen hat, dass sie ihn kreuzigten, die wir nie hätten tragen können, weil er die brutale Macht des Todes besiegt hat. Und weil das jetzt nicht nur für Paulus gilt, sondern für dich und für mich und für diese Rabbis, die sich bekehrt haben und für jeden, der zu Jesus kommt. Er ist unser Retter und er ist das Ende aller Religionen. Er ist die Tür zum lebendigen Vater im Himmel. Er ist das ewige Leben. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du wirklich da bist, dass du der lebendige Herr bist und dass wir uns zu dir flüchten können. Herr, bewahre uns vor allen Fassaden, bewahre uns davor, uns auf irgendwas zu verlassen, was am Ende nicht trägt. Herr, danke, danke, dass du deutlich zu uns redest durch dein Wort und dass du versprochen hast, wer dich anruft, wer nach deiner Hilfe schreit, den lässt du nicht allein. Herr, so hilf uns, dass wir dich wirklich von ganzem Herzen lieben. Herr, wir merken das ja manchmal bei uns selbst noch, wie kalt unser Herz ist. Aber danke, dass du uns trotzdem lieb hast und dass wer zu dir kommt, wie du es versprochen hast, dass du den nicht mehr wegschicken wirst. Jesus, wir brauchen dich und wir loben deinen heiligen Namen in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.